Schönen guten Abend, wir legen jetzt mal los. Sind auch alle schon mucksmäuschenstill. Schön, dass ihr da seid. Ich bin sehr begeistert davon, wie viel Interesse es an der Veranstaltung gibt heute. Schön, dass ihr alle da seid. Es tut mir jetzt schon leid für alle, die jetzt noch draußen stehen und nicht mehr reingekommen sind. Ich bin beeindruckt. Mein Name ist Anna. Ich werde uns heute im Namen von Punks Against Antisemitism durch den Abend führen, mit den Gästen durch hoffentlich entspannendes Gespräch. Erstmal, bevor wir anfangen, ein ganz großes Dankeschön an die KVO, dass wir heute hier sein können. Danke. Ja, danke für die Orga und das Ganze drumherum. Der Abend heute steht unter dem Titel Antisemitismus und ausbleibende Solidarität, Reaktionen auf das Massaker vom 7. Oktober in Subkultur und der Linken. Am 7. Oktober hat die Hamas in Israel einen Angriff auf ein Festival verübt. Hierbei sind 1400 Menschen, ein großer Teil Jüdinnen und Juden, gestorben. Auch Araberinnen, Beduininnen sowie thailändische und nepalesische ArbeiterInnen. Viele Menschen wurden von den Terroristen verschleppt und befinden sich nach wie vor in deren Gewalt. Das Massaker gilt als eines der schrecklichsten und größten seit der Shoah. Seitdem befindet sich Israel im Krieg mit der Hamas. Dies führt zu großem Leid gegenüber der palästinensischen Bevölkerung. Sehr viele Zivilistinnen haben infolge der Kämpfe ihr Leben verloren. Ihnen gilt unsere Solidarität sowie den Opfern des Massakers. Soweit erstmal. Warum sitzen wir nun heute hier? Was ist infolge des Massakers passiert? Es ist passiert, was dann irgendwie meistens sich ereignet, wenn sich der Konflikt im Nahen Osten zuspitzt oder wenn sich Israel wieder in militärischen Kämpfen befindet. Antisemitische Sprechchöre werden laut, Israel wird dämonisiert, verurteilt und zum Übel allen Bösens erkoren. In der Realität sah das dann so aus, dass in Neukölln Süßigkeiten verteilt wurden auf der Straße und eine Woche später in Essen liefen auf einer pro-palästinensischen Demo Demonstrantinnen neben einer IS-Fahne. Und was geschah in der Linken, was geschah in Subkultur- und DIY-Szene? Die Reaktionen waren ebenso erschreckend. Es gab wenig bis gar keine Solidarität mit den Jüdinnen und Juden. Umso lauter wurde sich überboten mit israelfeindlichen Parolen. Sehr laut und aggressiv waren die typischen Holocaust-Vergleiche zu hören, verschiedene Verschwörungserzählungen, Rufe nach einem Befreiungskampf gegen den Siedlerkolonialismus. Es gab Konzerte, wo unter Palästina-Flaggen gespielt wurde und es wurde tatsächlich Geld für Organisationen gesammelt, die die Hamas als eine Befreiungsbewegung sehen wollen. Es gab sogar eine ziemlich große T-Shirt-Kampagne mit der Auslösungsfantasie From the River to the Sea. Mehr muss ich, glaube ich, da gar nicht so ausführen. Man kann auf jeden Fall Shirts kaufen, wo da so ein Aufdruck draufsteht. Davon waren wir als Gruppe sehr geschockt. Wir waren von der Aggressivität geschockt und von der Selbstgewissheit, mit der antisemitische Parolen durch die Gegend gebrüllt werden. Wir waren geschockt darüber, wie schnell jüdisches Leben und leichtfertig dehumanisiert wird. Dagegen wollen wir stehen und für eine Solidarität mit Jüdinnen und Juden. Dafür haben wir uns als Gruppe organisiert. Wir sind alle irgendwie Teil von der Punk- und DIY-Szene und vor allen Dingen sind wir Antifaschistinnen. Und wir wollen uns gegen Antisemitismus stellen. Wir möchten den Diskurs nicht alleine Verschwörungsideologen überlassen. Wir wollen zeigen, dass es auch andere Stimmen gibt, welche, die vielleicht besonnener sind, Fragen da nicht ganz so selbstgewiss und ein bisschen kritischer. Was wir uns für heute Abend wünschen, aber auch mit noch anderen Veranstaltungen, die wir machen möchten, ist, dass wir auch eine linke Selbstkritik üben können. Eine Kritik an unserer eigenen Szene und an dem hier verbreiteten anti-israelischen Antisemitismus. Wir würden gerne verstehen, was denn so die diskursiven Verschiebungen sind, die in den letzten Jahren dazu geführt haben, dass Hass auf Israel wieder en vogue geworden ist. Wir wollen verstehen, was da so die typischen alten linken Kontinuitäten sind, aber auch, was für eine Rolle postkoloniale Theorie dabei spielt. Therapie wäre auch lustig, ne? Freudscher Versprecher. Warum gibt es gerade aus so einer Ecke immer wieder radikalen Antizionismus? Wir kommen wahrscheinlich alle, wie wir hier auf dem Podium sitzen, aber auch ihr Publikum aus emanzipatorischen Subkulturen. Ich selber glaube weiterhin sehr stark an deren radikales und emanzipatorisches Potenzial. Und das wollen wir aufrechterhalten und selbstkritisch sein. Ich möchte sehr deutlich sagen, dass eine linke und emanzipatorische Szene, die nicht solidarisch mit Jüdinnen und Juden ist, für mich zumindest keine ist. Ich würde mir wünschen, dass wir auch an so einem Abend wie heute Selbstkritik üben können, denn darin ist die Szene eigentlich immer sehr groß und stark gewesen. Dazu gehört auch, dass wir selbstverständlich das Leid der PalästinenserInnen anerkennen, die seit vielen Jahren unter der Unterdrückung der Hamas leiden. Und dazu gehört auch, und das wäre so eine Hoffnung für den heutigen Abend, dass wir vielleicht Perspektiven finden, wie echte Solidarität mit Israelis und PalästinenserInnen aussehen kann und wie vielleicht eine Solidarität aussehen kann mit PalästinenserInnen, die dann nicht unbedingt die Abschaffung Israels meint. Soweit als kurze Einbettung. Versteht man mich eigentlich ganz gut? Ja? Wenn nicht, müsst ihr irgendwie Daumen nach unten zeigen oder so. Ich würde jetzt mal grob skizzieren, was wir im Gespräch vorhaben, und dann stelle ich mal endlich unsere Gästinnen vor. Wir würden als erstes nochmal Eindrücke sammeln, was denn in den verschiedenen linken Mobilisierungen in den letzten Wochen passiert ist. Dann wollen wir nochmal die Eindrücke austauschen, was in der Linken nach dem Massaker so vor sich gegangen ist. Als drittes würden wir uns anschauen, was hat denn der BDS damit zu tun? Was ist so die Vorgeschichte in der Kunst- und Kulturszene, warum israelbezogener Antisemitismus da so gut Fuß fassen konnte? Und dann würden wir gerne viertens so ganz generell nochmal die ideologischen Hintergründe beleuchten, nochmal klären, was ist anti-israelischer Antisemitismus, was haben queere und postkoloniale Konzepte damit zu tun und was hat denn Palästina verflixt nochmal mit dem Feminismus eigentlich zu tun? Das Geld der Veranstaltung heute, also euer Eintritt und auch das Geld von Drinks, alles was hier übrig bleibt, geht heute an einen Verein, der heißt ERAN. Die kümmern sich um erste psychologische Hilfe in Israel. Die haben so eine Art Seelsorgetelefon und denen wurde jetzt unter der rechten Regierung das Budget drastisch gekürzt und für die spenden wir heute Abend. Jetzt stelle ich euch endlich vor, ich habe schon so viel gesagt, aber dafür umso herzlicher. Bei uns ist Anastasia Tikhomirova. Hallo. Du bist Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Du schreibst unter anderem für Zeit Online, für die Taz und für die Jungle World. Du studierst Osteuropa-Studien und interdisziplinäre Antisemitismusforschung. Und im Oktober ist von dir ein Sammelband erschienen mit journalistischen Texten unter dem Titel Stromlinien unförmig. Hallo Anastasia.
Hallo, danke.
Ergänzt mich, ne, wenn ich irgendwas vergesse von euch. Ja? Dann würde ich gerne Elisa Aseva begrüßen. Du lebst und arbeitest in Berlin und verstehst dich vorrangig als literarische Autorin. Du kommentierst in den sozialen Medien aus linker Perspektive. Du schreibst hauptsächlich zu klassenpolitischen Themen, autoritärer Wende und zu Fragen globaler Solidarität. Auch für die Taz, für den Spiegel und für die Konkret. Ja? Du wendest dich stark gegen falschen Antagonismus von antirassistischer und anti-antisemitischer Kritik und von dir kann man dein Buch lesen, Überstunden. Hallo Elisa. Dann ein Hallo neben mir an Maria Karnitz. Du bist Antisemitismusforscherin. Dein Schwerpunkt, deine Arbeit liegt auf der Intersektionalität von Antifeminismus und Antisemitismus. Und du kennst dich sehr gut mit der BDS-Bewegung aus. Von dir ist ein Sammelband erschienen, vielleicht hältst du den mal hoch, du hast den gerade auch dabei. Klaviatur des Hasses, Antisemitismus in der Musik. Hallo Maria. Und als vierten in der Runde begrüße ich Kai Schubert. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Zentrum für antisemitismuskritische Bildung in Würzburg. Ja. Du setzt dich seit vielen Jahren mit Antisemitismus-Debatten auseinander und kennst dich dabei besonders gut mit den verschiedenen Ausdrucksformen von Israelfeindlichkeit aus. Richtig? Du schreibst an einer Diss im Bereich der politischen Bildung und in dem Sammelband kann man auch was von dir lesen. Richtig. Schön, dass ihr da seid. Bevor wir jetzt loslegen, noch der Hinweis. Also wir würden gerne erst das Gespräch führen und dann am Ende haben wir noch ganz viel Zeit für eine offene Diskussion und alle Fragen. Deswegen merkt euch die, schreibt ins Handy oder so. Da haben wir am Ende noch ganz viel Zeit zu. Und die KVU ist jetzt während der Diskussion und vielleicht auch beim Konzert rauffrei, aber das habt ihr bestimmt alle schon mitbekommen. Ne? Also nach dem Gespräch draußen gerne wieder rauchen. Gut, Anastasia, möchtest du vielleicht starten und uns noch mal ein bisschen was erzählen oder einen Einblick geben in die verschiedenen linken Mobilisierungen?
Ja, sehr gerne. Also ich habe im Sammelband Judenhass Underground mich vor allem den antiimperialistischen und dogmatisch-antirassistischen Mobilisierungen gewidmet, die es in den vergangenen Jahren gab, also weniger den typischen RAF-Kontexten, die man so aus den, oder Post-RAF-Kontexten, die man aus den 60ern, 70ern kennt, sondern eben das, was wir jetzt so erleben. Und da würde ich vielleicht kurz einsteigen. Also, der 7. Oktober, ich bin aufgewacht und ich habe mit Schock die Nachrichten gelesen und ich habe natürlich dann selber erstmal was geschrieben, aber auch geguckt, was so linke Gruppen, was Betroffene schreiben, was linke Gruppen schreiben. Und an einer Stelle blieb es halt auffällig still. Es ist vielleicht eine Art Naivität von mir, weil ich dachte auch tatsächlich nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine werden einige Linke eventuell aus ihrer dogmatischen Sicht auf die Welt aufwachen und vielleicht auch mal ihren Blick auf die Welt überdenken. Aber tatsächlich blieb es ziemlich ruhig, sowohl damals, das ist jetzt heute nicht Thema, der Angriffskrieg gegen die Ukraine, als auch beim 7. Oktober. Und eine Gruppe, die wurde jetzt schon, also die wurde nicht namentlich genannt, aber die ist Gruppe Samidun, also Vorfeldorganisation der PFLP, insbesondere dafür bekannt, die PFLP-Narrative in Nordamerika und Europa zu verbreiten, hat sich in den vergangenen Jahren häufig gemeinsam mit Migrantifa, Young Struggle und Co. auf der Straße gezeigt und sowohl beim 1. Mai als auch teilweise beim 9. November oder auch anderen typisch linken Tagen, an denen man auf die Straße geht, mitgemischt. Und Samidun hat eben eine Grenze überschritten, indem sie diese Süßigkeiten verteilt haben auf der Straße. Und anstatt, dass es dann irgendwie eine Distanzierung gab, zu der ich tatsächlich auch eine der Gruppen aufgefordert habe, die ich gerade genannt habe, beziehungsweise eine Person, die da aktiv ist, und beziehungsweise gefragt habe, ob es diese geben wird, es kam nichts. Nichts bis zum Mittwoch, also der Angriff war am Samstag und bis zum Mittwoch. Und als dann eben Israel reagierte und Israel begann, die Hamas im Gazastreifen zu bombardieren, dann hat man zur Solidaritätsdemonstration aufgerufen, eben am Hermannplatz zum Beispiel. Und da war die Migrantifa zum Beispiel vorne mit dabei. Migrantifa ist, also es gibt nicht die Migrantifa, es gibt ja verschiedene Migrantifa-Gruppierungen, die wirklich ein verheißungsvolles Projekt waren, Gruppierungen, die sich nach dem rechtsextremen rassistischen Anschlag in Hanau gegründet haben, um eben also sich antifaschistisch, also dass sich migrantisierte Menschen antifaschistisch organisieren können. Und das hat bei mir, weil ich auch selbst eine migrantische Person bin, natürlich eine linke Person, auch Interesse geweckt. Doch sehr schnell wurde eigentlich klar, dass das kein Sammelbecken ist von verschiedenen Meinungen und von also wirklich Austausch, sondern dass man da eigentlich eine ziemlich vorgefertigte Meinung hat und Personen, die zum Beispiel nicht Israel hassen oder zum Beispiel die Waffenlieferungsfrage an die Ukraine anders sehen, dass die da nicht willkommen sind. Soweit so gut. Genau, diese Gruppen bestimmen aber zunehmend den Diskurs, den linken Diskurs in Großstädten, also auch darunter zum Beispiel Berlin. Die ganzen großen Demo-Mobilisierungen werden eigentlich von Gruppen wie Migrantifa mitgetragen. Dazu kommt dann noch sowas wie Palästina spricht. Palästina spricht ist eine Gruppe, die sich als demokratisch und feministisch versteht, aber regelmäßig, also jetzt auch in den vergangenen Wochen, die sexualisierte Gewalt der Hamas an israelischen Frauen geleugnet hat und auch die Massaker geleugnet hat. Und wenn man sie darauf anspricht, dann blockieren sie einen oder bezeichnen einen als Rassistin. Genau, und eigentlich alle Gruppen, wenn man da so der Reihe nach durchgeht, auch Young Struggle. Young Struggle ist die Jugendorganisation der türkischen leninistisch-marxistischen kommunistischen Partei. Und Young Struggle hat sich zum Beispiel auch an der Hörsaalbesetzung an der FU beteiligt. Ich war vor Ort, ich habe für die Zeit berichtet und es war, also es wurde von der Universität nicht viel dagegen unternommen, weil man natürlich auch Meinungsfreiheit nicht beschränken will und nicht gleich die Polizei Studierenden auf den Hals hetzen will, das kann ich alles auch verstehen. Aber was da an Inhalten also vorgetragen wurde, da blieb mir wirklich die Spucke weg. Zum Beispiel, ich zitiere kurz, hieß es, der türkische Staat hat ein Existenzrecht, denn es gibt eine türkische Nation und eine türkische Arbeiterklasse. Der israelische Staat hingegen, der hat kein Existenzrecht, denn es gibt weder eine israelische Arbeiterklasse noch eine israelische Nation. Da ist man erstens einmal 80 Jahre zu spät vielleicht und zweitens hat es mich auch direkt daran erinnert, also überall ist das, also gibt es sozusagen die schaffende Arbeiterklasse außer im jüdischen Staat, also ganz klar antisemitisch plus natürlich die Aberkennung des Existenzrechts Israels. Das Problem ist, dass in diesem Milieu, dass man sehr wohl von sich selbst sagt, dass man solidarisch mit Jüdinnen und Juden ist. Und wenn die, zum Beispiel die Springer-Presse nach der Hörsaalbesetzung schreibt, Juden wurden aufgrund ihres Glaubens nicht hereingelassen, dann greift das viel zu kurz und dann entspricht auch nicht der Wahrheit. Denn es ging nicht darum, welchen Glauben jemand hat, sondern welche Meinung jemand hat. Also es geht nicht darum, es haben sogar Jüdinnen und Juden bei dieser Hörsaalbesetzung vorgesprochen vorne, sogenannte Tokens, also kann man dann auch...
Nur wenn sie antizionistisch sind.
Genau. Sondern es geht halt vielmehr darum, ob man zionistisch ist oder nicht. Und ich glaube, das ist eben der Punkt. Also in diesem Milieu erkennt man weder gängige Antisemitismus-Definitionen an, auch das, was, also ich meine, ihr seid schon Antisemitismusforscher, ich bin in einem halben Jahr, kann ich mich auch so nennen. Das Ding ist, also egal, was man forscht, egal, was man herausfindet und egal, an welchen Definitionen man sich orientiert, also die allgemein gültig sind, das wird immer wieder in Zweifel gezogen. Also man sagt einfach, nee, ich sehe das nicht so und das ist nicht meine Meinung, obwohl es hier nicht um Meinung, sondern um Wissenschaft geht. Und man sucht sich dann alternative Definitionen, die eigentlich wissenschaftlich nicht wirklich haltbar sind. Zum Beispiel die Jerusalem Declaration, wie heißt die? Die Jerusalem Declaration Definition von Antisemitismus, wo das Existenzrecht Israels abzuerkennen ist, nicht als antisemitisch gilt. Oder wo auch die BDS-Bewegung nicht als antisemitisch gesehen wird. Und das macht man eigentlich sozusagen in allen Kontexten. Also man behauptet, es besser zu wissen als WissenschaftlerIn, als AntisemitismusforscherIn, als Betroffene und vor allem als Betroffene gelten dann nur diejenigen Juden, die der eigenen Meinung sind. Jetzt rede ich, glaube ich, schon viel zu lang. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Techno-Szene, weil ich selber ja eine Person bin, die unter anderem wegen Techno nach Berlin gezogen ist. Naja. Genau, also jetzt gibt es natürlich mehr Gründe, hier zu bleiben, aber es ist schon immer noch ein Grund. Und diese Szene versteht sich auch als emanzipatorisch. Sie versteht sich als safer space und als ein Ort, wo vor allem marginalisierte Menschen sicherer sein können und sich frei ausleben können. Das scheitert aber schon mal daran, dass man zum Beispiel an der Clubtür niemals "We don't tolerate any form of antisemitism" schreibt, sondern nur "Racism", weil in diesen Kontexten Antisemitismus häufig als Unterform von Rassismus verstanden wird, wenn überhaupt. Und in der Techno-Szene hat man nicht einmal geschwiegen in den ersten Tagen nach dem Massaker, sondern hat eigentlich direkt Palästina-Flaggen gepostet und ja, das, was passiert ist, als Resistance gezeichnet. Was der Unterschied zum antiimperialistischen, dogmatischen Milieu ist, ist hier, dass es nicht wirklich eine theoretische Bildung gibt, also auch nicht wirklich das Studieren irgendwie von antiimperialistischer Lektüre, sondern es tatsächlich größtenteils eine Bildung über Instagram gibt und über TikToks und Reels und dann schnappt man halt hier und da mal was Postkoloniales auf und also wenn man es polemisch herunterbricht, also ich selber beschäftige mich viel mit postkolonialer Theorie und ich glaube, das wird dem tatsächlich nicht gerecht, was diese Leute daraus machen. Diese Leute sehen halt Israel als weißer, siedlerkolonialistischer Apartheidsstaat, der deswegen kein Existenzrecht hat und sie bringen, wenn überhaupt, über die Lippen, ja, die Massaker sind schlimm, aber, und dann kommt wieder die Rechtfertigung. Also ich habe so gut wie niemanden gesehen, der diese Massaker verurteilt. Als es dann ein bisschen Kritik regnete, meinte man, ja, natürlich ist es schlimm und Zivilisten sollten nie verletzt werden, aber wie viele Zivilisten sterben denn auf palästinensischer Seite? Und dann wird immer so rumrelativiert. Und jetzt gibt es etliche Fashion-Kampagnen, weil Palestine is a fashion issue, wie wir alle wissen.
Ja, auf jeden Fall.
Und es gibt es etliche Fashion-Kampagnen mit diesen Auslöschungsfantasien von From the River to the Sea, aus der Techno-Szene. Es gibt etliche Raves, also zum Beispiel in New York gab es einen Electronic Intifada Rave, genau. Ui. Und in Berlin gibt, also ich meine, ich finde nicht alles, also ich finde es super, wenn man Spenden sammelt, auch für die ZivilistInnen in Gaza, aber dann sollte man sich ganz klar damit auseinandersetzen, welche Organisation da dahinter steht und dass es nicht am Ende irgendwie Muslim Interaktiv oder sowas ist, also eine islamistische Orga. Genau, und in der Techno-Szene gibt es noch viel weniger Reflexionspotenzial, habe ich so das Gefühl. Israelische DJs werden überall ausgeladen. Israelische DJs, die sich nicht klar positionieren, wie man das am Beispiel von Hör gesehen hat. Also Hör, diese Streaming-Plattform, die wir alle wahrscheinlich kennen, die wurden so dermaßen weggecancelt, weil sie jemanden mit einer Auslöschungsfantasie auf dem T-Shirt nicht spielen lassen wollten, dass Leute angefangen haben zu fordern, die Sets darunter zu nehmen, also die eigenen Sets runternehmen zu lassen. Und diese Leute haben niemanden diskriminiert und haben sich am Ende dann entschuldigt dafür, dass sie für ihr Existenzrecht eingestanden sind. Genau, ich würde hier abkürzen und genau, vielleicht können wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, aber was in der Techno-Szene das große Problem ist, und da kann Maria bestimmt noch mal viel mehr dazu sagen, ist die BDS-Bewegung. Genau, DJs for Palestine, Artists for Palestine, das hat einen großen Abdruck dahinter lassen. Und jetzt sehen wir gerade das Ergebnis.
Danke. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Genau, das können wir uns noch mehr angucken, wenn du zum BDS gleich was erzählst. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, dass das ähnlich ist, wie wir das jetzt auch in der Punk- und DIY-Szene wahrgenommen haben, ne? Was da irgendwie so für Sprüche und Parolen und auch T-Shirt-Kampagnen irgendwie sich ereignet haben, mit was für Leuten man sich da gemein macht. Danke. Elisa, würdest du da noch was anschließen wollen, wie so deine Eindrücke waren oder was du wahrgenommen hast, was so passiert ist nach dem Massaker?
Also Anastasia hat mir jetzt sehr viel Arbeit abgenommen. Das ist sehr schön. Ich kann mich da nur anschließen natürlich. Ich bewundere das auch ein bisschen, wie du noch diesen zeitlichen Ablauf so gut im Kopf hast. Ich muss sagen, für mich sind die letzten Wochen, Monate fast so ein bisschen zu einem ziemlich dunklen whatever verklumpt. Der 7. Oktober, das war mir relativ schnell klar. Die ersten Tweets kamen rein. Ich habe irgendwie mitbekommen, das passiert gerade in Israel. Nach circa einer halben Stunde hat sich abgezeichnet, okay, das ist ein größerer Anschlag. Ich hatte ganz seltsame Backflashes an den 11. September, den ich noch als junge Erwachsene miterleben durfte. Und Ja, mir war dann eigentlich, und ich glaube gerade aufgrund dieser Erinnerung und dieser Erinnerung, was damals die Folgen, die Reaktionen innerhalb der Linken waren, wie viele Jahre das eigentlich die linken Diskurse und die linke Welt geprägt hat, aber noch viel mehr, wie das überhaupt zum Beispiel mein Viertel Kreuzberg verändert hat. Es gab in Kreuzberg davor wenig offen sichtbaren Islamismus, gab praktisch keine Kopftücher. Das ist was heute immer so vergessen wird. Das hat sich mit dem 11. September damals recht schlagartig verändert. Und ich glaube, aus dieser Alarmierung heraus habe ich ziemlich schnell gedacht, dass man keine Zeit verlieren darf, sondern direkt in die Aufklärung übergehen muss. Weil mir, und ich glaube, da hat die Linke einfach insgesamt was verpasst, dass das, was sich innerhalb der Linken nach dem 7. Oktober offen zu erkennen gegeben hat, diese Jubelrufe von Klasse gegen Klasse bis über Palästina spricht, bis zu Varoufakis und international sowieso, diese Jubelrufe über diesen Tag, den Tag der Befreiung, wie es von linken Gruppen genannt wird, von einigen, diese Rahmung, dieses Framing gerade die Deutungshoheit besitzt. Das war mir, glaube ich, schon länger klar vor dem 7. Oktober. Ich glaube, es gibt einen großen Gap. Für mich ist das ein bisschen interessant, wer hier heute Abend so sitzt. Ich glaube, auch daran bildet sich ein bisschen dieser Generationen-Gap an, den es in der Linken momentan gibt. Es gibt einen Nachwuchs, der völlig anders aufgestellt ist, der stark indoktriniert wurde in den letzten Jahren, in denen auch viel, woran auch viel Arbeit geflossen ist, den zu organisieren, diesen Nachwuchs, den politisch heranzubilden. Das ist seit bestimmt mehr als, ich würde sagen, wahrscheinlich schon seit 10 Jahren ungefähr der Fall. Wir können das ja so ein bisschen nachlesen, seit wann sind Gruppen wie Young Struggle und so weiter aktiv. Es gibt eine marxistisch-leninistische Wende. Wir haben so eine Art Wiederkehr der ML-Gruppen, fast so eine Wiederkehr der K-Gruppensituation. Und ich glaube, da hat die gesamte linke Welt so ein bisschen geschlafen. Und es gibt auf jeden Fall eine generationale Trennlinie in dem Ganzen. Und jetzt kann man sich natürlich so ein bisschen auf diesen, was viele Linke gemacht haben, was Anastasia und ich auch immer mal wieder besprechen in dieser ersten Zeit, war, sich loszusagen vom linken Projekt, zu sagen, wir müssen das aufgeben. Auch das hatten wir nach dem 11. September alles schon mal. Und mir bereitet das große Sorge. Mir bereitet es deshalb große Sorge, weil wir schon einmal erlebt haben, was diese Distanzierung vom linken Projekt bedeutet, diese Aufgabe des linken Projekts. Mit linken Projekt meine ich tatsächlich, unterschiedliche Kämpfe miteinander zu verbinden. Kämpfe um Emanzipation und Gleichheit und Freiheitlichkeit abzugeben an reaktionär gewendete Gruppen. Ich glaube, man kann dabei nur verlieren. Wir haben gesehen, wie sich gesamte Bewegungen völlig erstarrt sind in ihren innerlinken Kriegen und so weiter. Ich würde mich stark dagegen wenden. Ich glaube, es gibt einen Auftrag jetzt. Der Auftrag heißt Aufklärung. Der Auftrag heißt, wir müssen uns an diesen Nachwuchs wenden. Wir werden ihn gewinnen wollen, so schrecklich uns das auch alles vorkommt.
Auf jeden Fall.
Was die jetzt gerade alles sagen. Genau, das ist so ein bisschen das, was mir im Nachgang zu diesem 7. Oktober sehr wichtig war. Jetzt erstmal so kurz.
Danke. Können wir vielleicht zum Ende hin auch als Ausblick nochmal gucken, ob wir einen Weg hinfinden, wie das denn aussehen kann. Maria, möchtest du vielleicht ein bisschen uns was dazu erzählen, wie das denn passieren konnte? Ne? Elisa, du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, was so passiert ist, wie eine Indoktrination stattgefunden hat. Was hat denn der BDS damit zu tun? Also, weil ich ja schon sagen würde, dass gerade für die Kunst- und Kulturszene, wo ja dann auch Punk irgendwie dazugehört und auch die Techno-Szene, wie ist denn das passiert, dass so anti-israelische Reflexe da so gut reinkommen konnten?
Um das zu verstehen, also vielleicht müssen wir erstmal einen ganzen Schritt zurückgehen oder beziehungsweise ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, erstmal überhaupt, was ist der BDS? Das ist ja jetzt schon öfter gefallen und vor allem auch unter dem Bezug, was du gesagt hast in deiner Einführung, würde ich gerne noch ergänzen, also es gab ja nicht nur diesen Überfall auf das Festival, sondern es wurden irgendwie Kibbuzim angegriffen, Menschen wurden als Geiseln genommen, bestialisch ermordet. Und all das war irgendwie dieser Auslöschungsgedanke der Hamas, der dahinter steckt, Israel und Jüdinnen und Juden auszulöschen. Und genau das ist, also ich erkläre gleich, warum ich das nochmal angefügt habe, weil das für BDS nicht irrelevant ist. Also der BDS steht für Boykott, Deinvestment, Sanctions, also Boykott, Deinvestition, Sanktion, und hat sich im Juli 2005 gegründet und ist sozusagen ein Zusammenschluss, also es ist kein klassischer Zusammenschluss in dem Sinne, dass man irgendwie einen Mitgliedsausweis bekommt und dann irgendwie sagen kann, hallo, ich bin BDS hier, Sie wissen schon, sondern dass es sozusagen so ein diffuses Gefüge aus Leuten und Organisationen sind, die da drunter fallen. Und ursprünglich wurde sozusagen der BDS gegründet, um Israel, Waren aus Israel und so weiter zu boykottieren, um also dazu aufzurufen, keinen Handel mit Israel zu treiben. Und das ist sogar so weit gegangen, dass auch Drittstaaten sozusagen, die über Ecken mit Israel wirtschaftliche Beziehungen hatten, aufgerufen wurden, Israel zu boykottieren. Und irgendwann ist dann sozusagen klar geworden, dass irgendwie dieser Boykott 0,0004% der wirtschaftlichen Einbrüche in Israel ausmacht. Es kann sein, dass ich eine Null zu viel oder zu wenig gesagt habe, aber es war ein sehr geringer Teil. Und irgendwann ist das dann quasi so ein bisschen in die oder hauptsächlich in die Kunst- und Kulturszene übergeschwappt. Und es gibt drei große Punkte, die BDS macht. Und das ist einmal das Ende der Kolonisation und der Besetzung. Zweitens gleiche Grundrechte für arabische Israelis. Und drittens das Rückkehrrecht aller palästinensischen Geflüchteten. Und wenn man das jetzt alles so sieht, also diese drei Forderungen, kann man irgendwie sagen, das ist alles sehr schwammig verfasst und aus einer linken Sicht heraus kann man auch sagen, das macht jetzt irgendwie erstmal so Sinn. Und wenn man dann aber quasi weiter reingeht, sieht man auch, was die Problematik an BDS ist. Als erstes ist mal die Frage, Ende der Kolonisation und der Besetzung, wo? Also wo, das steht da nicht, was genau ist damit gemeint? Wo ist diese Kolonisation, wo ist diese Besetzung, was genau ist damit gemeint, dass das enden soll? Erste Frage. Zum Thema gleiche Grundrechte von arabischen Israelis kann ich nur sagen, den Punkt kann man quasi abhaken, in dem Sinne, dass natürlich, wie das auch in sämtlichen anderen Ländern ist, gibt es irgendwie auch Rassismus und Diskriminierungsformen, natürlich auch in Israel. Aber de facto ist es so, dass anders wie es immer in dem, wie glaube ich Elisa nee, oder Anastasia auch zum Thema Apartheid gesagt hat, das wird immer so schön krakeelt, dass Israel ein Apartheidsstaat ist und arabische Israelis da nicht die gleichen Rechte haben. Also arabische Israelis haben genau die gleichen Grundrechte, sie können wählen, sie sind sogar in der Knesset, also im Parlament vertreten. Also ist auch eigentlich dieser Punkt schon abgehakt. Genau. Und das dritte ist sozusagen das Rückkehrrecht der palästinensischen Geflüchteten. Da ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass man natürlich wissen muss, dass das dass der Flüchtlingsstatus, also die palästinensische Bevölkerung, das sind die einzigen Menschen, wo der Flüchtlingsstatus quasi vererbt wird. Das heißt, es gibt mittlerweile, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber es gibt mittlerweile so viele palästinensische Geflüchtete weltweit, wenn die alle zurückkehren würden nach Israel, würde das bedeuten, es gibt diesen Anspruch an einen jüdischen Staat nicht mehr, weil die israelische jüdische Bevölkerung damit in der Minderheit wäre. So. Und zu dem Punkt Ende der Kolonisation gehört übrigens auch der Punkt der Abbau bzw. der Rückbau der Grenzanlagen, / der Mauer. Und was das bedeutet, wenn es diesen Grenz- und Sicherheitszaun nicht gibt, hat, glaube ich, ziemlich eindeutig der 7. Oktober gezeigt. Und genau deswegen muss man da den Punkt machen, dass das einfach hochproblematisch ist in den Forderungen. So, was hat das Ganze jetzt mit dem Kunst- und Kulturbetrieb zu tun? Also nochmal, wir erinnern uns, BDS, man hat keinen Mitgliedsausweis, man geht nicht hin und sagt, hallo, ich bin BDS und hier sind irgendwie 5 Millionen meiner Gefolgsleute, sondern BDS agiert vor allem durch Einschüchterung und durch E-Mails. Also es gibt Leute, eine E-Mail-Adresse kann sich irgendwie jeder machen und es gibt Leute, die anfangen, KünstlerInnen zu drangsalieren und zu einzuschüchtern, die in Israel auftreten wollen, die E-Mails noch und nöcher schreiben, also quasi richtige Spam-E-Mails, die dann von verschiedenen Accounts ganz viele E-Mails bekommen, wo dann irgendwie drin steht, dass sie das Apartheidsregime nicht unterstützen dürfen und so weiter. Und das Ganze geht sogar so weit, dass nicht nur KünstlerInnen, die aus Israel kommen oder die nach Israel wollen oder jüdische KünstlerInnen, zum Beispiel, also als Beispiel, 2017 gab es in Spanien ein Festival, wo der jüdische Künstler Mattis Yahoo, das ist ein Reggae-Sänger, auftreten sollte. Der ist Amerikaner, der lebt auch, soweit ich weiß, in Amerika und dann wurde ihm von BDS gesagt, er soll da nicht auftreten. Außer er bekennt sich quasi dazu, dass er gegen Israel ist und gegen die Besatzung und gegen die Politik von Israel. Dann hat das riesengroße Wellen geschlagen und Mattis Yahoo hat gesagt, dass er das nicht macht. Am Ende wurde dann das Festival auch bedrängt und irgendwann gab es dann einen riesen Aufschrei und Mattis Yahoo wurde ausgeladen. Danach wurde er wieder eingeladen. Er ist dann irgendwie auch da aufgetreten. Die haben sich entschuldigt und so weiter. Aber genau das ist quasi so, wie BDS vorgeht. Es gibt auch ein gutes Beispiel hier in Berlin. Ich weiß nicht, wer von euch das Popkulturfestival kennt, aber das Popkulturfestival findet jedes Jahr so roundabout August statt und es ist unter anderem organisiert vom Music Board und von der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das ist ein Millionenfestival. Also das kostet mehrere Millionen Euro. Und 2019 zum Beispiel wurden halt mehrere KünstlerInnen vom BDS plus die Geschäftsführerin vom Music Board, Katja Luca, wurden von BDS bedroht. Es gab mehrere Pressekampagnen, dass man nicht auf dieses Festival gehen soll, dass man nicht dahin gehen darf, weil das Music Board und das Popkulturfestival mit der israelischen Botschaft paktiert und damit den israelischen Staat unterstützt. Fun Fact, dass die Botschaft von Israel hat ganze 500 Euro Fahrtkosten beigesteuert. Und das ist natürlich ein guter Grund, das Fest zu boykottieren, weil man da natürlich sieht, dass horrende Summen aus diesem Staat in dieses Berliner Festival fließen. Und natürlich weitere Botschaften haben das natürlich auch gemacht. Also das so. Genau, also das ist eben das, dass BDS die Leute einschüchtert, vorrangig im Kunst- und Kulturbetrieb und sogar so weit geht, dass sie auch arabische KünstlerInnen einschüchtern und sagen, wenn du zu diesem Festival gehst oder wenn du dorthin gehst, wenn du in Israel auftrittst und so weiter, dann kannst du nicht mehr in dein Heimatland einreisen und so weiter. Genau, das ist das Problem mit BDS.
Danke. Ja, das ist ja genau auch das, was Anastasia, du schon so angedeutet hast. Würdet ihr sagen, dass es genau auch deswegen so verfängt? Also du hast es ja geschildert, Anastasia, dass du den Eindruck hast, dass jetzt auch gerade bei Techno zum Beispiel, und das könnte man vielleicht auf Musikszene allgemein noch ausweiten, dass es da eher so eine Bildung via Instagram und TikTok gibt. Und dass das BDS dann halt auch vielleicht, weil so Grundlagen fehlen, gut schafft, da irgendwie reinzugehen, weil es irgendwie so eine vereinfachte Lösung irgendwie anbietet. Ne? Wir wollen alle auf der Seite der Guten stehen. Wir sind ja alle irgendwie emanzipatorisch, liberal, radikal, whatever. Und dann kommt halt so BDS und gibt halt nochmal vor und in dieser Logik ja auch schlüssig, hier haben wir so einen bösen Staat, gegen den können wir doch mal alle sein und uns verbünden, dann sind wir auf der Seite der Underdogs. Würdet ihr sagen, dass das das ist, wie das funktioniert, weil es so eine einfache Lösung anbietet, die so die Komplexität reduziert?
Also bei BDS, ja klar, vor allem das Techno-Milieu, das ist so ein weitgehend entpolitisiertes Milieu, also es ist eigentlich nicht mehr viel davon übrig, dass es eine also wirklich eine emanzipatorische Bewegung von schwarzen KünstlerInnen und TänzerInnen war, die sich eben sichere Räume schaffen wollten zum Feiern, sondern es ist mittlerweile halt so, ja, vor allem in Berlin, ne, es ist halt schick, es ist cool, ja, es ist in und es ist einfach Mainstream geworden und es ist basically eigentlich nicht mehr politisch. Das einzige Politikum ist eigentlich eben der Nahostkonflikt. Dazu hat irgendwie jeder eine Meinung. Plus, genau, BDS bietet halt eben die Möglichkeit, sich easy einfach für das Gute, also so zu inszenieren, als würde man jetzt für das Gute stehen. Hier ist ja ganz klar, it's not complicated, wie dann immer gesagt wird. Dann postet man erstmal so einen BDS-Aufruf und dann wieder ein Fashion-Outfit und dann wieder sein neues Set. Also genau, es passt halt ganz gut in den Feed. Und so funktioniert das dann. Obwohl, wie jetzt schon sehr gut dargelegt wurde, BDS jeglicher Friedensinitiative entgegensteht, weil BDS im Endeffekt darauf abzielt, die Gründung des Staates Israel rückgängig zu machen und auch nicht möchte, dass eben Zusammenarbeit von Israelis und PalästinenserInnen gefördert wird. Und auch zum Beispiel die israelische Clubkultur, das ist eine Clubkultur, die sich stets, also die emanzipatorisch ist, die sich gegen die zum Beispiel rechte Regierung in Israel stellt und die zum Beispiel auch palästinensischen KünstlerInnen die Möglichkeit bietet, dort also in einem sichereren Raum zu spielen und auch irgendwie, also einfach einen Raum zu haben, um die eigene Perspektive zu teilen. Und das wird damit verunmöglicht. Also wenn man irgendwie Frieden im Nahen Osten will, dann muss, also muss ganz viel passieren, aber unter anderem muss der BDS weg. Und
ja, bitte.
Ja, genau. Aber
du hast ja noch gar nichts mehr.
Maria, wolltest du noch was dazu sagen, oder? Ja? Okay.
Ich hätte dem jetzt erstmal nichts zu hinzuzufügen an der Stelle. Also.
Na Maria, was wolltest du noch dazu sagen?
Ich wollte dazu eigentlich noch ergänzen, dass das ein total wichtiger Punkt ist, weil am Ende sich dann nämlich BDS immer, wenn es quasi, als wenn darauf hingewiesen wird, dass da Antisemitismus verherrlicht wird, in ganz vielen Bezügen sich BDS auch auf die Kunstfreiheit dann zurückberuft, ne? Und dann wird irgendwie von demokratischer oder beziehungsweise dann wird von weggegangen von demokratischen Diskursen, sondern es wird gesagt, ja, aber das ist doch Kunstfreiheit. Und wenn irgendwie KünstlerInnen das so und so darstellen und sich mit dem Nahostkonflikt auseinandersetzen, dann ist das Kunstfreiheit. Und dann muss man halt sagen, das, was BDS, natürlich ist Kunstfreiheit super wichtig, aber das, was BDS damit tut, ist eigentlich eine Diskussion über Kunstfreiheit völlig zu verunmöglichen, weil das quasi das Argument ist, was dann immer kommt und damit ist der Diskurs eigentlich direkt tot.
Danke. Kai, jetzt sind wir ja schon ganz schön eingestiegen. Möchtest du uns noch mal so ein bisschen die ideologischen Grundlagen erklären? Warum funktioniert das so mit so einem einfachen Weltbild? Was ist noch mal genau anti-israelischer Antisemitismus?
Ja, das ist eine ganz große Frage. Also natürlich am 7.10. War ich auch erstmal geschockt und konnte dann das, was aber passiert ist in Deutschland, das war dann auch was mich interessiert hat natürlich. Also du hast es schon erwähnt, Baklava-Verteilung in Neukölln etc., die Reaktionen, die kommen. Und das hat, glaube ich, dann doch ziemlich viel zu tun mit dem, was so die letzten Jahrzehnte, was man beobachten konnte. Ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen, dass der Diskurs, das Gespräch in Deutschland über den Nahen Osten, über den Staat Israel, das hat relativ wenig mit dem, was vor Ort passiert, zu tun. Also da gehen vielfältigste identitäre Bedürfnisse in dieses Gespräch ein. Das kann man gerade auf der Linken, glaube ich, ganz gut beobachten. Also Anastasia, du hast ältere Linke Vorfälle, die ja auch schon erwähnt, also ich will doch einmal von diesen Älteren auch rausgreifen. Also es gab ja 1969 war das, glaube ich, am 9. November den versuchten Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus von einer linksradikalen militanten Gruppe in West-Berlin. Was eben begründet wurde, also es wurde dezidiert dieser Bezug hergestellt zu, heute wird ja die Reichspogromnacht, der Jahrestag, an den wird sich ja jetzt erinnert. Wir machen das bewusst jetzt hier an diesem Tag, weil sich ja angeblich jetzt der Faschismus gerade immer wieder wiederholt durch Israel. Also das war die Argumentation, wenn man das so nennen will, von dieser Gruppe damals, 69. Und daran kann man, glaube ich, ganz vieles ablesen, wenn man sich dieses Bekennerschreiben mal anschaut. Also linke Gruppen haben ja dann immer dieses Bedürfnis, auch aufwendig sich zu erklären und hinterlassen da viel Schrift. Und genau, das kann man, naja, also gerade wenn man das auch von rechtsterroristischen Gruppen zum Beispiel abgrenzt. Und also es war sehr deutlich damals, glaube ich, dass man eben ganz gerne auf der guten Seite sein will und auf der Seite von, also auch der historisch richtigen Seite. Ja? Und ja, nun ist es ja aber so, dass die meisten Linken damals natürlich auch ganz direkt konfrontiert waren, noch mit familiären Verstrickungen, Verbindungen zum Nationalsozialismus, zur Täterseite oftmals eben auch. Und genau, also an sowas sieht man, glaube ich, ja, über diesen Israel-Feindlichkeit, der aber dann eben auch eben nicht einfach nur eine Meinung ist, sondern sogar eine tödliche Bedrohung in dem Fall, wie sich das eben dort ausleben kann, in diesem Bedürfnis. Genau, und ja, warum jetzt also Israel? Das ist, glaube ich, ein größerer Zusammenhang. Also das sind ja jetzt so Sachen, die auch schon viele Jahrzehnte her sind. Tatsächlich, wenn man das mal im Detail sich anschaut, dann gibt es diese Ablehnung des Zionismus, der auch schon mit antisemitischen Stereotypen unterfüttert ist, den gibt es in der Linken, in der deutschen Linken auch schon sehr lange, also älter als den Staat Israel. Ich finde daran ganz interessant, ein Kollege Olaf Kistenmacher hat gerade erst ein Buch dazu veröffentlicht, dass es auch Kritik in der Linken daran eben auch schon sehr früh gab. Und das ist wiederum dann auch eine Besonderheit in der deutschen Linken, wenn man auch mal über den deutschen Kontext rausguckt, dass es hier ja diese innerlinke Kritik auch seit Jahrzehnten, auch teilweise sehr hart, ja eben gab. Ich glaube, ansonsten würde es so eine Veranstaltung jetzt hier heute auch gar nicht in der Form geben, wenn es diese Auseinandersetzung nicht gegeben hätte. Und in der soziologischen Forschung zur politischen Linken in Deutschland ist man dann lange, glaube ich, mehrheitlich davon ausgegangen, dass diese harten innerlinken Kämpfe dazu geführt haben, dass es dann auch Lernprozesse gibt über Nahost, über Israel, über eben diese Fallstricke. Und dass die Extreme sozusagen in diesem Meinungsspektrum sowohl völlig einseitige Palästina-Solidarität, die überhaupt keine, also die der israelischen Seite überhaupt keine Rechtfertigung zuspricht, keinerlei Empathie da aufbringt, als auch eben genau das Gegenteil, was es vereinzelt eben ja auch gibt, dass das dann doch eher Minderheitenpositionen geworden sind und das meiste dann sich irgendwie in einem Mittelfeld sozusagen abspielt und Leute aber verstehen, warum diese extremen Positionen vielleicht nicht aus einer tatsächlich linken Sicht so sinnvoll sind. So, und ich glaube, die Beobachtung, die wurde jetzt aber in den letzten Jahren dann doch auch wieder in Frage gestellt. Also, weil diese offene Affirmation des Hamas-Terrors, ich glaube, die hat man im Ausland teilweise in der Linken noch stärker gehabt als in Deutschland, was ja schon, also schrecklich genug ist, sich das vorzustellen. Aber auch gerade so die direkte Verbindung auf der Straße, wenn man nach London schaut oder so, also ich glaube, das sieht man dann noch viel mehr. Aber eben auch diese Ambivalenz, das, was auch schon gesagt wurde, die Ambivalenz, das Rechtfertigen, dieses ja, immer das dazusetzen zu müssen, was Israel also vermeintlich oder tatsächlich alles Schreckliches gemacht hat in der Vergangenheit, wenn es einfach darum geht, den Terrorismus gegen Zivilisten zu verurteilen. Genau, ich glaube, das stellt dann doch diese Beobachtung ein bisschen in Frage, dass es in der Breite der deutschen Linken dann diese Lernprozesse gab. Wahrscheinlich hat man eher sich so ein bisschen dem Thema dann doch entzogen, versucht, das Ganze zu verdrängen. Wenn es nicht mit Kriegen immer wieder hochgespült wird, in die Nachrichten kommt, dann ist es ja auch ein Thema, was auch viele Linke jetzt gar nicht täglich sich damit beschäftigen wollen oder täglich, regelmäßig jedenfalls. Genau, so viel vielleicht erstmal.
Danke. Elisa, möchtest du direkt? Ja. Ich würde vielleicht nur noch zwischenschieben, das ist ja genau das, auch was du meintest, Elisa, ne? Das ist so das, oder wo ich auch finde, warum wir hier wieder sitzen müssen und uns auch selbstkritisch die Frage stellen müssen. Genau, es hat die ganzen Auseinandersetzungen in den 90ern hauptsächlich oder 2000ern gegeben. Was ist denn aber passiert, dass eben so viele junge Kids jetzt derart auch indoktriniert werden konnten? Was haben wir da irgendwie verpasst und wo müssen wir rein, um da wieder andere Stimmen hörbar zu machen? Aber Elisa, du möchtest, glaube ich.
Wolltest du noch? An wen ging die Frage, glaube ich, vor
so
allem?
Offen. Möchtest du was zu sagen?
Weil ich, also ich, ja, oder.
Wenn das für dich noch so dazugehört, dann mach doch erstmal zu Ende und dann antworte ich gleich darauf.
Ja, ich würde vielleicht so ein bisschen davor warnen, das jetzt in erster Linie als so ein Jugendproblem zu sehen.
Nee, das war nur noch mal eine Bezugnahme auf Elisa von eben. Aber,
ach so, ja. Okay, dann.
Naja, ich würde sowieso davor warnen, jetzt ein Erklärungsmuster zu nehmen und zu sagen, daran liegt es. Das Problem ist, wir haben hier wirklich so vielschichtig, wie der Antisemitismus sich auf der Welt äußert und materialisiert. So ist das eben auch mit den Ursachen. Was wir aber trotzdem gesehen haben, in welcher Schnelle diese unterschiedlichen Antisemitismen auch vielleicht Motivationen zusammenfließen und sich verbünden. Und darauf müssen wir auch reagieren. Das generationale Thema war für mich wirklich auf den Diskurs innerhalb der Linken bezogen. Das erklärt nicht ein ganz großes Muster oder sowas. Trotzdem glaube ich, es gibt dieses generationale Thema und es muss gesondert besprochen werden, weil gerade Social Media und so weiter da auch nochmal eine gesonderte Rolle spielen. Ich wollte da eigentlich nochmal anknüpfen, weil wir da auch über eine Linke sprechen und über Diskurse, die stattgefunden haben, dann fast so ein bisschen befriedet waren im Sinne von, es wurde ja auch viel erreicht, also die antideutsche Bewegung so ärgerlich oder auch skandalistisch sie auch manchmal agiert hat, war ja trotzdem auch eine extrem erfolgreiche. Sie hat ihre Kritik ja wirklich in die Mitte einer deutschen, weiß nicht, ob postnarzisstisch da das gute Wort ist, aber eben in diese Gesellschaft eben geführt, Berichterstattung und so weiter. Da haben sich ja viele Dinge auch sehr konkret geändert. Nun ist aber ja auch diese linke Welt und auch dieses seltsame Land und seine Gesellschaft nicht das Gleiche geblieben. Und ich glaube, zwei Dinge muss man deswegen nach dem 7. Oktober nochmal klar herausstellen. Und zwar das eine, was sich wirklich stark geäußert hat, war dieser falsche Antagonismus von Antisemitismus und Rassismus. Ich glaube, das ist wirklich was, das ist da nochmal ganz stark aufgebrochen, hat sich, äußert sich und man sieht einfach, wie durchgesetzt das mittlerweile ist. Und damit verbunden ist dann auch gleich wieder die Frage nach dem Islamismus. Das kam bis jetzt noch nicht vor und ich glaube, das ist aber auch nicht zu trennen, auch von weder vom anti-israelischen Antisemitismus noch von der Situation, die wir hier gerade auch innerhalb linker Zusammenhänge haben. Wir sehen ein Zusammengehen von linken Gruppenströmungen, aber teilweise auch Courses mit islamistischen Anliegen, mit islamistischen Gruppen. Und wir haben ja mittlerweile ganz offen, wir hatten letztens in Berlin diese wunderschöne Veranstaltung von irgendeiner komischen, unwichtigen Gruppe, ist auch völlig egal, aber die Frage war wichtig. Sie haben nämlich eine Veranstaltung öffentlich beworben, die Frage nach der gemeinsamen Zusammenarbeit von Islamisten und Linken aufgeworfen hat. Und ich fand das schon interessant, dass man das mittlerweile öffentlich machen kann, dass das im innerlinken Diskurs angekommen ist. Der Subtitel hat relativ schnell klargestellt, dass es sich hier nicht um ein Ob handelt, also soll man das überhaupt, sondern es wurde auch sehr schnell beantwortet, natürlich soll man das, aber wie genau kann das dann aussehen und aus welchen Gründen und so weiter. Ich würde sagen, das hat für mich auf jeden Fall auch nochmal einen Paradigmenwechsel irgendwie dargestellt. Das Gleiche haben wir auf der Straße gesehen, diese Demonstration auf der Sonnenallee, das war ein seltsames Konglomerat aus linken Gruppierungen wie Samidun, bisschen Straßenkids und so weiter und so fort. Das ging da alles zusammen und hat sich zusammengeschlossen. Und ich würde schon sagen, auf einer antisemitischen Grundlage. Ich glaube, das ist auch die große Kraft des Antisemitismus, einfach so als Unifier für die unterschiedlichsten Gruppen, die teilweise ja sich selbst antagonistisch gegenüberstehen, ob jetzt im Klassenverhältnis oder im rassistischen Verhältnis oder wie auch immer. Diese Leute können sich darüber einfach geeint fühlen, emotionalisiert verbinden sich nochmal zu einer neuen Gemengelage, auf die wir irgendwie neue Antworten finden müssen. Ich wollte das nochmal ein bisschen unterscheiden. Ach ja, genau. Und ich wollte das auch nochmal verknüpfen mit einer Linken, die ja auch mittlerweile anders aussieht. Die Linke hat sich diversifiziert. Ich begrüße das nach wie vor. Sie ist migrantischer geworden. Wir sehen aber auch, dass sich das zum Beispiel heute Abend nicht sehr stark abbildet. Es gibt dieser Antagonismus, Antisemitismus, Rassismus, der ist innerhalb der Linken fast durchgesetzt. Ich würde sagen, es ist jetzt unsere Aufgabe, das aufzubrechen. Auch unsere Zusammenarbeiten neu zu definieren. Ich habe in letzter Zeit, wir haben in letzter Zeit, also unterschiedliche Leute, mit denen ich mich zusammengetan habe, wir haben versucht, neue Vernetzungen mit kurdischen linken Akteuren, mit iranischen linken Akteurinnen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen sehr stark an neuen Zusammenarbeiten arbeiten und nicht mehr in diese alten Fehler fallen und die nächste Rechtsantideutsche gründen und so weiter und so fort.
Danke. Du schnappst dich schon so das Mikro, Maria. Willst du direkt rein?
Ja, ich gehe mit allem d'accord, was Elisa gesagt hat. Ich würde gerne nur noch mal auf den Punkt mit Social Media und der jungen Generation eingehen, weil wir haben da ein wirklich massives Problem, das seit dem 7. Oktober auch noch mal deutlich geworden ist. Also es findet ein unfassbarer Infokrieg statt. Leute wähnen sich irgendwie auf der richtigen Seite, wenn sie bunte Kacheln auf Social Media posten, wo irgendwie Bilder, die nicht mal überprüft wurden, auf ihre Quellen irgendwie nach Genozid rufen an den PalästinenserInnen. Und dann sucht man sich, also selbst als Person, die irgendwie 24/7 im Internet hängt, als die ich mich jetzt bezeichnen würde, selbst als die habe ich irgendwann quasi Probleme gehabt zu gucken. Und das Problem, was wir haben, ist eine fehlende Medienkompetenz. Also ich meine, ich weiß nicht, wer von euch das 2023 auf seiner Liste hatte. Ich hatte das nicht auf meiner Liste, dass irgendwie auf TikTok der Terrorist meiner Generation einfach unhinterfragt, die Rede ist von Osama Bin Laden, als Freiheitskämpfer abgefeiert wird von Leuten, die irgendwie sagen, die 17, 18, 19 waren und irgendwie sagen, es war für sie augenöffnend, das Pamphlet zu lesen, was er über 9/11 geschrieben hat. Und das ist ein Ding, das können wir auch nicht den jungen Leuten alleine überlassen. Also da braucht es irgendwie MentorInnen, da braucht es Medienkompetenz, da braucht es Bildung auch in der Schule, die irgendwie Kindern erklärt, wie man Quellen prüft, wie man im Internet damit umgeht. Und wenn ich das sehe, also da muss ich ganz ehrlich sagen, so, wenn das so weitergeht, da können wir einen Laden dicht machen. Also da können wir das Internet zumachen und fertig.
Ja. Anastasia?
Ja, ich würde gerne noch an Elisa anknüpfen. Und zwar, ich glaube, wir haben es aktuell auch mit einer Art von linker Schuldabwehr, einer neuen linken Schuldabwehr in Deutschland zu tun, und die äußert sich auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Das ist zum einen, es ist ja schon darüber gesprochen worden, dass es jetzt eine migrantischere Linke gibt, und da zum einen, ja, vielleicht wird es nicht so ausgesprochen, aber es wird schon gedacht, Holocaust und so, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Das waren ja eure Großeltern, die sowas gemacht haben. Warum sollte ich mich da jetzt irgendwie dafür einsetzen, dass es aufgeklärt wird? Und die Verbrechen, die an uns begangen worden sind, also ob man jetzt aus Afrika irgendwie oder aus, weiß ich nicht, Südosteuropa oder dem Nahen Osten kommt, oder Südamerika, das wird nicht genug beachtet. Und anstatt da eben Allianzen zu schmieden und zu gucken, dass das beides zusammengedacht wird, ohne die Verschiedenheiten einzuebnen, wird eben gesagt, ja, nee, was hat das mit uns zu tun? Jetzt sollte man sich endlich uns widmen. Das zum einen, natürlich ist das jetzt nicht also pauschalisierend gemeint, aber es gibt auf jeden Fall schon diese Tendenz, wie Hengame Yakubifara auch in einem Taz-Artikel letztens geschrieben hat. Und dann gibt es natürlich die klassische deutsche Schuldabwehr, nur eben auch von links. Also dass man eben, ob man es bewusst macht oder nicht, die meisten wahrscheinlich unterbewusst, also aber dass man jetzt sagt, ja, Israel ist der Staat, der Genozid begeht. Israel ist ein Apartheidstaat, Israel ist faschistisch, der Zionismus ist faschistisch. Und dass man eben damit sozusagen eine Täterenkel-Schuldabwehr betreibt, anstatt sich mit der eigenen Geschichte und was daraus auch folgen muss, auseinanderzusetzen. Und obwohl also meine Vorfahren in der Roten Armee gekämpft haben, habe ich irgendwie, seit ich in der Schule war, ich lebe in diesem Land und diese Geschichte dieses Landes ist natürlich auch irgendwie meine Geschichte, beziehungsweise das, was daraus heute folgt, dass diese Realität, die wir hier haben, dass Jüdinnen und Juden immer noch nicht sicher sind, dass Jüdinnen und Juden immer noch also um Anerkennung kämpfen müssen, dass sie Antisemitismus erleben, das muss unser aller Business sein. Das kann nicht sein, dass das Jüdinnen und Juden selbst überlassen wird oder irgendwie dem deutschen Mainstream. Denn es wird in dieser Schuldabwehrbewegung, ob migrantisch oder nicht migrantisch, imaginiert, dass der deutsche Mainstream ja eh den Juden oder den Zionisten nach dem Mund reden würde. Wie oft höre ich von meiner postkolonialen, also osteuropäischen Bubble, du bist ja nur zionistisch, weil du in Deutschland aufgewachsen bist. Nee, meine Liebe oder mein Lieber, ich bin Zionistin, weil ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und die richtigen Schlüsse gezogen habe. Und das kommt aber sehr oft. Also du hast gerade von Medienkompetenz gesprochen. Medienkompetenz kann man aber nur beibringen, wenn die Leute die Medien nicht von vornherein verdammen. Und das passiert aber gerade. Also vor allem natürlich die deutschen Medien, denn es wird ja eine Staatsräson, die Israel in Ehrenhalt propagiert. Was es dann in Wirklichkeit heißt, wissen wir alle, dass dann immer noch Geschäfte mit dem Iran gemacht werden, dem größten Feind Israels. Das ist alles nur Symbolpolitik. Aber es kommt natürlich anders an. Denn in diesen, subalternen Kontexten wird dann sozusagen sich gegen diesen Mainstream, diesen vermeintlichen Mainstream der Israel-Solidarität organisiert. Und das bedeutet dann eben, gegen Israel zu sein, anstatt zu verstehen, Deutschland ist überhaupt kein großer Freund Israels und vor allem nicht von Jüdinnen und Juden. Es gibt eine Kontinuität antisemitischer Gewalt innerhalb Deutschlands, genauso wie es diese Kontinuität mit rassistischer Gewalt gibt. Und wie zum Beispiel, Ignaz Bubitz zum Beispiel, als in Rostock die Sonnenblumenhäuser angegriffen worden sind, das Sonnenblumenhaus angegriffen worden ist, da ist er als Jude dahingegangen. Da hat man ihn gefragt, was hast du denn damit zu tun? Naja, weil er das kannte. Und wieso passiert das nicht andersrum? Also wir müssen eben aus solchen Solidaritäten und solchen Solidaritätsaktionen lernen und auch verstehen, dass das, was Deutschland oder die deutsche Regierung propagiert, lange nicht der Wahrheit entspricht. Und ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, und zwar, es gab ja mal einen gewissen Gerd Albatus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier der Name jemandem was sagt. Das war ein Kommunist, der gemeinsame Sache mit linken palästinensischen Terroristen gemacht hat und dann im Endeffekt hingerichtet wurde, zum Tode verurteilt wurde. Also eigentlich aufgrund seiner Homosexualität. Danach gab es von der Gruppe Früchte des Zorns, der angehört hat, ich glaube, der Blog hieß Früchte des Zorns, ein Schreiben, wo sie eben diese bedingungslose, blinde Solidarität mit palästinensischen Terroristinnen und Terroristen reflektiert haben. Und das ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Und das sollten wir uns vielleicht mal in Erinnerung rufen. Ja, ich glaube, das war's.
Ein schönes Brett. Danke. Ja, ich würde da noch mal reingehen. Ich fand es sehr gut, was du gesagt hast, Elisa, dass Antisemitismus oder Hass auf Israel so ein Unifier ist, wohinter sich ziemlich viele im Moment irgendwie einreihen können. Und ich glaube, dass es schon unsere Aufgabe ist, ne? Du sprichst diesen Text an von den revolutionären Zellen, Gerd Albertus ist tot. Das war ja, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, so der Ansatzpunkt, dass dann die ganze Kritik oder auch eine antideutsche Auseinandersetzung stattgefunden hat. Wir müssen uns mit unserem innerlinken Antisemitismus beschäftigen. Ich würde jetzt mal so rein aus dem Bauch, und das habe ich mir jetzt gerade überlegt, nicht schon vorher, dass wir vielleicht nochmal so einen Text brauchen und nochmal so einen neuen Ansatz irgendwie machen müssen. Weil ich ja schon sagen würde, das ist ja nicht nur was, was jetzt in den sozialen Medien irgendwie läuft, sondern es ist auch irgendwie wissenschaftlich unterfüttert. Der Historikerstreit 2.0, der liegt irgendwie da drunter. Und es gibt ja schon ein ganzes ideologisches Programm, was irgendwie diese Argumentation führt, Israel als Apartheidstaat einordnen zu wollen, zu sagen, naja, vom NS-Antisemitismus war vielleicht doch nicht so sehr der ideologische Kern, sondern wir reihen das jetzt mal alles ein in ein anti-imperiales oder imperiales Paradigma. Sorry, das stört gerade so ein bisschen. Ich habe das die ganze Zeit im Ohr und habe den Satz verloren. Sorry, ja. Kann da von euch vielleicht noch mal jemand drauf eingehen, weil ich das schon sehr wichtig finde, glaube ich, auch dann eben für queere Kontexte, und das wäre so der Bogen, den ich gerne noch machen würde, wie das halt funktioniert, dass gerade auch feministische Gruppen sich so sehr da einreihen. Kann das von euch noch mal jemand irgendwie erklären, wie da der theoretische Hintergrund ist, dass das erstmal überhaupt funktioniert? Ja, Elisa?
Ich würde ganz gerne nur noch mal ganz kurz auf den Text eingehen von den revolutionären Zellen. Einfach weil ich so ein bisschen Bauchschmerzen damit habe, dass das jetzt plötzlich so das Positivvorbild ist. Der Text ist ein wichtiges Dokument und zeigt einen, ja, von mir aus auch Paradigmenwechsel innerhalb der Linken, aber an einem Punkt innerhalb von einer langen, blutigen Geschichte und auch stark antisemitisch geprägt. Dieser Text ist voller Wehleidigkeit und Selbstbezüglichkeit. Ich finde ihn selber wichtig. Ich glaube, ich habe ihn auf Insta gehievt. Es hat manchmal Vorteile, wenn man so alt ist und dann noch diese Sachen so hat. Ich glaube, wir müssen da auch schnell aufpassen, da so zu sagen, da waren wir mal an einem Punkt und da war doch alles mal ganz kurz gut. Dieser Text zeigt keinen Punkt an, an dem es irgendwie gut war mit der Linken oder so. Was wir aber brauchen und was fehlt, ist eine innerlinke Geschichtserzählung, die auch weitergegeben wird, eine Tradierung. Junge Leute wissen davon gar nichts. Die kennen das auch nicht. Es gibt keine linken Orte mehr, an denen sich diese, also als ich jünger war, da war ich in so einem Jugendzentrum und da hingen so komische 60-jährige Typen ab, die völlig nervig waren. Aber man war immer mit dieser alten Geschichte irgendwie verbunden und so. Es war immer klar, das war vor 30 Jahren, das ist jetzt und so weiter und so fort. Dieses Bewusstsein gibt es überhaupt nicht. Es gibt irgendwie eine Neugründung von Gruppen, dann lesen die alle Lenin und so fängt die linke Sozialisation bei jungen Leuten heute an. Das will ich nur sagen. Und ich glaube, ich finde, das wäre auch eine interessante Veranstaltungsidee, irgendwie zum Beispiel VertreterInnen dieser jungen Linken, sagen wir, von denen, mit denen man reden kann. Es gibt einige, mit denen kann man das wirklich nicht, aber die zum Beispiel auf dem Podium zusammensetzen mit Leuten, die unterschiedliche Stufen dieser linken Geschichte, die immer auch eine blutige und auch vor allem lange und immer wieder eine stark antisemitisch geprägte war. Ich wollte das nur anmerken, weil mir dieses Framing von diesem Text gerade so ein bisschen...
Kai, du hast dich schon bemerkbar gemacht.
Ja, weil wir jetzt ja schon ein bisschen fortgeschritten sind mit der Zeit, ich wollte mal versuchen, auf diese Frage Teile einer Antwort zu suchen. Und zwar Als du die Frage gestellt hast, habe ich so die Assoziation gehabt, was jetzt die verschiedenen Kontexte, die wir jetzt so angesprochen haben, glaube ich, auch verbindet als ein Element. Also wir haben jetzt über historischen Antisemitismus in Teilen der Linken gesprochen, über 9/11 als einen ganz wichtigen Punkt, nachdem natürlich der Anti-Amerikanismus sich mit dem Antisemitismus auch noch mal stärker verbunden gezeigt hat, verschlungen. Dann jetzt diese Historikerstreit 2.0 oder Postkolonialismus-Debatte über Israel. Ich glaube, was alle diese und noch andere Kontexte auszeichnet, ist ein Bedürfnis, was es in der Linken sehr stark gibt, aber überhaupt nicht nur in der Linken, eben die Welt in Dichotomien wahrzunehmen, die Probleme in der Welt dichotom wahrzunehmen, also immer mit ganz klaren, verortbaren Problemursachen, die zu benennen und zu markieren. Und dann hat man natürlich auch mit den Problemursachen vermeintlich automatisch auch die Schuldigen, die Verursacher, also die intentional, planvoll diese Probleme, also kapitalistische Ausbeutung auf der Welt und so weiter, die dafür verantwortlich sind. Und genau, also man diese Probleme zu sehen, das führt wirklich ganz unmittelbar dazu, das gedanklich und moralisch einzuordnen. Und genau, also ich glaube, da ist sowohl eine innerlinke Debatte, da sehe ich auch die Parallele zur allgemeinen politischen Bildungsarbeit, die wäre da eben auch gefragt, zu zeigen, die politische Urteilsfähigkeit zu schärfen. Mit diesen ganzen Krisen, die es ja wirklich gibt, also was man wahrnehmen kann, Kapitalismuskrise, Ausbeutung in der Welt, das sind ja keine Einbildungen. Aber ja, da wirklich ein angemesseneres Verständnis dafür zu gewinnen, die eben auch aufzeigt, Kapitalismus funktioniert nicht so, und mit dem Kapitalismus sind natürlich internationale Konflikte auch verbunden, also auch Russland, Russlands Krieg zum Beispiel. Aber dass es eben nicht so funktioniert, diese Unmittelbarkeit. Also vermeintlich zu sagen, es gibt die eine Ursache, die führt automatisch zur Entwicklung X. Wir können alles darauf zurückführen. Und wenn wir dieses Problem oder diese paar Schuldigen dann in der Form beseitigt haben, dann ist alles gut. Also das funktioniert halt nicht. Das ist ein Denken, was, wie gesagt, gar nicht nur in der Linken anzutreffen ist, was man da aber auch schon quasi schon immer sehen konnte, glaube ich, und was aber noch nie gestimmt hat sozusagen, was noch nie das angemessene Verständnis, glaube ich, ja, uns dem näher gebracht hat. Und da eben aufzuzeigen, man braucht auch immer eine theoretische Arbeit an den Problemen, man braucht auch immer ein Verständnis dafür, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie erst zu sein scheinen, dass man auch die eigenen Perspektiven immer reflektieren muss, dass man auch eine gewisse Widerspruchstoleranz an den Tag legen muss. Deswegen, genau, also ich finde es auch sehr gut, dass wir das hier als einen Gedankenaustausch irgendwie organisiert haben, zum Beispiel nicht als jetzt den einen Vortrag von der einen Person, die die klugen Gedanken äußert, sondern genau, also wir sprechen hier, wir tauschen uns aus, wir tauschen uns dann alle gleich zusammen aus. Genau, also ich finde das zum Beispiel sehr gut, um uns dem anzunähern. Es hat jetzt keiner die endgültige Antwort auf diese Probleme. Und damit, ja, müssen wir vermutlich, wir werden es heute wahrscheinlich auch nicht auflösen. Aber das, damit eben die Fähigkeit zu erlangen, das auch, ja, damit umgehen zu lernen, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ja, weil das ist eine Auseinandersetzung, die wird uns, fürchte ich, noch länger beschäftigen.
Danke, ja. Ich würde auch sagen, wir müssen mit Fragen rausgehen. Ja. Genau, ich sage jetzt mal, schärft noch mal eure letzten Statements sozusagen und dann müssen wir mal zum Podium kommen. Ja, ja. Maria?
Ja, schade, Kai, ich dachte, wir diskutieren das heute final. aber um noch mal auf den Punkt von dir einzugehen, ich glaube, so ein Innehalten in der Linken wäre auch mal ein wichtiger Punkt. Also ich meine, der 7. Oktober ist passiert. Während irgendwie die eine Seite, vor allem irgendwie weltweit Jüdinnen und Juden, noch in einer kompletten Schockstarre waren und auch antisemitismuskritische Menschen irgendwie noch, also völlig schockiert davon waren, was da passiert ist, hat die andere Seite irgendwie schon nach Genozid und so weiter gerufen an der palästinensischen Zivilbevölkerung. Und es gab quasi überhaupt keinen Moment von Innehalten. Und vielleicht sollten wir uns als Linke auch mal darüber Gedanken machen, wie wir den Begriff Solidarität eigentlich benutzen. Denn das ist eigentlich ein Punkt aus einem tief linken Verständnis heraus, solidarisch mit anderen Menschen zu sein. Und das, was mit Jüdinnen und Juden gerade passiert, ist überhaupt nicht solidarisch, sondern das ist irgendwie eine Vorfertigung von einem antisemitischen Diskurs, der wie so ein, pardon my French, aber am 7. Oktober wie so ein Scheißefass explodiert ist und alles irgendwie auf einmal aufs Tableau kam und das auch über, und ich meine damit auch überhaupt nicht, wenn ich irgendwie Fragen bekomme, so, ja, aber was ist mit der Zivilbevölkerung in im Gazastreifen? Ja, Leute, also wir sind Linke, da erwarte ich von anderen, von Linken, dass wir solidarisch mit jedweder Zivilbevölkerung sind, die irgendwie unterdrückt ist oder Leid ausgesetzt ist. Aber. Aber wir können doch die Problematik nicht im luftleeren Raum betrachten. Wir können doch nicht einfach die Dichotomie aufmachen und sagen, der ist gut und der ist böse, sondern wir müssen doch uns mal mit diesem Innehalten und mit dieser Selbstreflexion dahinter klemmen und mal überlegen, was ist da eigentlich passiert und uns vielleicht auch mal die Frage stellen, sind wir eigentlich gerade die Leute, die sprechen sollten oder sollten sich vielleicht andere Leute äußern?
Danke. So, Anastasia, letzte Runde.
Ja, ich würde gerne nochmal auf Solidarität mit der Zivilbevölkerung in Gaza oder auch mit PalästinenserInnen per se eingehen. Denn davon hat es tatsächlich auch in antideutschen Kreisen, das muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, vor dem 7. Oktober viel zu wenig gegeben. Also weil es eben weltweit eine ziemliche anti-israelische Positionierung gibt innerhalb der Linken, neigt man dazu, in die andere Einseitigkeit zu verfallen. Und da muss man auch selbst, auf jeden Fall selbstkritisch sein. Also da muss man wieder jeder Einseitigkeit auftreten. Und ganz klar auch zum Beispiel sowas wie die Besatzung im Westjordanland ansprechen oder auch die Siedlergewalt, die gerade stattfindet. Oder auch, dass mittlerweile tatsächlich die IDF nicht mehr vorwarnt, bevor sie bombardiert in den meisten Fällen. Und oder zum Beispiel die Blockade. Also das ist tatsächlich, und ich spreche ganz ehrlich, auch aus meiner Position, ich habe lange Zeit sowas weniger thematisiert, weil ich der Ansicht war, es wird eh schon zu viel gesagt, es wird eh schon die ganze Zeit überall verhandelt und ich mache dann eher die andere Seite stark, aber es ist kein Fußballspiel und für uns sollte klar sein, dass wir mit allen Menschen solidarisch sind und auch verschiedene Unterdrückungsverhältnisse gleichzeitig denken können und dass wir nicht irgendwie einmal den Guten und einmal den Bösen haben, ob es jetzt Israel oder Palästina ist, sowas ist viel zu unterkomplex. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch dazu führt, dass sich einige oder ziemlich viele auch migrantische junge Linke von unseren Räumen nicht abgeholt fühlen, weil tatsächlich man selbst Rassismuserfahrungen macht, man selbst vielleicht Nachfahre von palästinensischen, libanesischen Geflüchteten ist. Wie wir wissen, wurde in den 70er Jahren eine Marginalisierungspolitik betrieben und tatsächlich eher islamistische Gruppierungen von Berlin gefördert als säkulare palästinensische Gruppen, was dazu geführt hat, dass ganz, ganz viele Palästinenser in Berlin keine angemessene Schulbildung erhalten haben und sich also in ihren Communities verblieben sind und sich da radikalisiert haben. Das müssen wir auch ansprechen als Linke. Und oh Gott, was wollte ich gerade noch sagen? Genau, und ich glaube tatsächlich, dass das natürlich das Ventil ist, wo dann Islamisten einsteigen können und wo Islamisten, also zum Beispiel Muslim Interaktiv und solche Gruppierungen Hizb ut-Tahrir, dann eben diese jungen Leute anwerben können. Bestes Beispiel, einer der Hanau-Überlebenden, Peter Minnemann, verkehrt jetzt mit Islamisten, weil sie seine krasse Nahtoderfahrung ausschlachten. Und wenn man die Rassismuserfahrungen dieser Menschen, die Diskriminierungserfahrungen ihrer Familie nicht ernst nimmt und weiter in der antideutschen Szene von Mythos Nakba die Rede ist, na, dann werden wir diese Leute auch nicht gewinnen. Und dann werden da ganz klar islamistische Kräfte einsteigen. Und das muss uns klar sein, dass wir eben, also dass man zum Beispiel die Leiterfahrung der Nakba anerkennen kann, ohne das Existenzrecht Israels anzuzweifeln. Ne? Also das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Und ein allerletzter Punkt. Ich finde es fatal, dass es aktuell, wie auch im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, so einen plumpen Ruf nach Ceasefire oder nach Frieden gibt. Also erst einmal, was ist das denn für ein Frieden? Ein Frieden, den wir hier in Deutschland auf dem Sofa genießen können und wo uns scheißegal ist, was mit den Menschen vor Ort ist. Ein Ceasefire now, wo die Hamas nicht ausgelöscht wird, ist weder für die PalästinenserInnen noch für die Israelis gut. Und es ist auch absurd, den Aufruf, Frieden zu stiften, an Angegriffene zu richten. Egal, ob es jetzt um den russischen Angriffskrieg geht oder ob es um Israel und Palästina geht. Was soll denn Israel tun? Sich nicht verteidigen? Wie diese Verteidigung aussieht? Ob sie verhältnismäßig ist? Ob sie übers Ziel hinausschießt? Was sie meiner Meinung nach eventuell auch tut, das können wir klären. Aber zu fordern, dass sich ein angegriffenes Land, ein angegriffenes Volk nicht verteidigen darf, das ist fatal und das hat auch nichts mit linker Politik zu tun.
Ja, danke. Ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort, um hier mit dem Gespräch zu enden. Oder Elisa, möchtest du noch einmal?
Ja, ich möchte kurz Werbung machen. Und zwar, also wir sehen ja, wir können hier heute Abend ja ganz viele Dinge nur ansprechen. Ich möchte alle Leute, die hier sind, ermutigen, selber entweder in den Aktionismus oder in das Planen solcher Veranstaltungen, wie auch immer, sich am aufklärerischen Projekt zu beteiligen. Ich und einige andere Leute, einige MitstreiterInnen sind hier heute Abend auch, probieren das momentan. Wir versuchen oder wir sind konkret dabei, eine Veranstaltungsreihe zu diesen Themen innerhalb der Linken gerade im Moment zu organisieren. Die heißt Left in Darkness, denn da sind wir gerade. Und am 25.01. wird es dazu eine Veranstaltung geben zu dem Thema Die Linke, der Islamismus und die Frage nach der globalen Solidarität. Ort steht noch nicht fest. Ihr werdet davon erfahren. Habt den Termin bitte im Kopf. Ich glaube, es wird eine super Veranstaltung. Und vielen Dank für diese Gelegenheit hier heute Abend.
Danke. Ich finde, das waren sehr gute Schlussworte. Ich habe den Eindruck, wir hätten jetzt noch 2, 3, 4, 5 Stunden irgendwie weiterreden können und hätten noch mehr Fragen produziert. Aber ich finde, wenn wir von dem Podium gehen und Fragen haben, an denen wir weiterarbeiten können, dann haben wir irgendwas getan. Vielen Dank. Das ist das gute Schlusswort gewesen. Ich bedanke mich bei euch als Publikum. Ich bedanke mich bei euch als Gäste und Gästinnen. Vielen Dank. Ich habe den Eindruck, wir gehen mit vielen Fragen und gleichzeitig Aufgaben raus. Es gibt viel zu tun. Du hast schon Werbung, Elisa, gemacht für eure Veranstaltung. Wir von Punks Against Antisemitism haben auch schon die nächste, und zwar am 26.01. im Beisel. Da wird das Ostsatzhorn-Magazin vorgestellt. Und es wird noch weitere geben. Du möchtest auch noch eine Werbung?
Ich hab auch noch einen kurzen Werbeblock, ist auch noch eine Weile hin, aber am 25. April werden wir dieses wunderschöne Buch im Zeiss Großplanetarium vorstellen. Also falls ihr mal Bock auf eine abgefahrene Location habt, kommt vorbei.
Es geht noch mit dem Konzert weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt hier ein bisschen umbauen, die Stühle raus. Ich denke mal so in 20 Minuten, eine halbe Stunde geht's weiter. Danke, dass ihr da wart. Ja.